Mein Eindruck beim Lesen eurer Stellungnahme war, dass ihr eigentlich ein sehr vernichtendes Urteil zu der geplanten Gesetzesveränderung fällt. Interessant fand ich da, dass ihr ein Muster erkannt oder erkennt im staatlichen Kampf gegen rechts. Denn euch zufolge besteht da häufig so eine Art Anwendungsdefizit und kein Regelungsdefizit. Und das sei jetzt auch hier im Umgang mit rechten Feindeslisten so. Woran erkennt ihr denn dieses Defizit?
Naja, also wir sehen es A an täglichen Presseveröffentlichungen und in unserer beruflichen Praxis. Wir können das am besten mal an einem Beispiel machen. Also ja, es läuft jetzt ein Prozess gegen einen Polizeibeamten, der in solchen rechten Chats gewesen sein soll. Das ist ein Prozess. Wir haben einen Prozess gegen einen Justizvollzugsbeamten gehabt, der jetzt für einen Anwalt arbeitet, der einen Haftbefehl veröffentlicht hat von einer Person mit Migrationshintergrund. Aber das sind auch schon die Beispiele, an denen wir das an einer Hand abzählen können. Aber wenn wir gegenüberstellen, wie viele Veröffentlichungen es von rechten Gruppierungen, Netzwerken, Chatgruppen bei Polizei, bei anderen Sicherheitsbehörden, im Militär gibt, dann sieht man ja schon, dass es dann Ungleichgewicht gibt. Und was wir aber auch in der Vertretung von Personen, die von Datenabfragen aus polizeilichen Datenbanken betroffen waren und daraufhin dann bedroht worden sind, sehen, ist, dass es überhaupt keine Konsequenz gibt in den internen Strukturen. Also es gibt ja nicht nur das Strafrecht, sondern es gibt ja auch insbesondere im Beamtenverhältnis andere Disziplinarmaßnahmen, die man ergreifen könnte, um solche Personen zu reglementieren und falsches Verhalten da irgendwie zu sanktionieren. Und das passiert halt nicht. Und dafür gäbe es diese ganzen Möglichkeiten, das zu tun. Das gibt das Recht jetzt schon her. Nur das auch, das schreiben wir auch in unserer Kritik, das wird schon nicht angewendet. Warum braucht es dann jetzt noch ein Strafgesetz, um das zu verhindern? Wir sehen das eher als so eine Nebelkerze, die eigentlich benutzt wird, um antifaschistische und investigative Recherche zu sanktionieren und zu kriminalisieren und damit Veröffentlichungen und die Deutungshoheit des Staates wieder zu reetablieren, die ja deutlich Schaden genommen hat.
Da würde ich gleich nochmal drauf hinaus wollen. Vielleicht noch eine Sache vorweg. Ihr sprecht in der Stellungnahme auch von einer Opferhierarchie, die der Gesetzentwurf aufmacht. Wer soll oder wird denn eigentlich durch dieses Gesetz geschützt?
Naja, dieses Gesetz schützt erstmal nur Menschen, deren Daten preisgegeben werden. Die Opferhierarchie haben wir deswegen reingenommen, weil es halt Orte und Personen gibt, die im Alltag zu den Betroffenen rechter Aggression und rechter Gewalt werden und die das eben nicht loswerden und deren Daten nicht veröffentlicht werden müssen, damit sie Opfer davon werden. Also wir haben es so beschrieben, man weiß, wo die Geflüchtetenunterkunft ist, man weiß, wo die Moschee steht, man weiß, wo die Synagoge steht. Und People of Color sind nun mal offensichtlich betroffen. Sie können das nicht ablegen, wie jemand einfach seinen Namen nicht sagen kann oder religiöse Symbole nicht tragen kann und dann relativ sicher ist. Und diese Personen, die viel, viel öfter von rechter Gewalt betroffen sind und die sich in einer permanenten Bedrohungs- und Diskriminierungslage befinden, die werden genau von diesem Gesetz eben nicht erfasst und nicht geschützt.
Jetzt hast du ja eben gerade schon angesprochen, dass ihr befürchtet, dass vor allem antifaschistische Gruppen und auch investigative JournalistInnen bedroht werden könnten von diesem Gesetz. Was ist denn genau in diesem Gesetzentwurf drin oder was wird da eigentlich gerade geplant durchzusetzen?
Um das mal so runterzubrechen, das ist auch immer so ein bisschen Augenwischerei. Wenn man sagt Feindeslisten, dann haben wir natürlich im Kopf, also rechte Gruppierungen, die so Listen führen, wo sie sagen, das sind die Leute, die wir an Tag X liquidieren müssen, damit dieser Umsturz gelingt. Oder das sind so Listen, die irgendwie rumgeschickt werden in Telegram-Gruppen. Das ist aber eigentlich gar nicht erfasst von diesem Gesetzesentwurf, weil es nämlich an der Öffentlichkeit dort oftmals mangeln wird, beziehungsweise der Begriff der Öffentlichkeit dort nochmal zu einem Streitpunkt werden kann. Wir gehen davon aus, so wie wir den Gesetzesentwurf lesen, dass man halt einfach nur Daten veröffentlichen muss in einer Art und Weise, die geeignet ist, dass die Person, von der Daten veröffentlicht werden, dann sich einer Straftat ausgesetzt sieht. Und wir haben jetzt in unserer Kritik festgemacht, was ist, wenn man dann meinetwegen sagt, der AfD-Politiker aus einem kleinen Dorf, wo es nur 15 Häuser gibt, und man lichtet ihn dann beim Wahlkampf ab, neben seinem Auto ohne Kennzeichen, aber das ist in einem kleinen Dorf total identifizierend. Gibt man ihm dann der Gefahr preis, Opfer von Straftaten zu werden? Es muss nämlich nicht dann zu Straftaten kommen, sondern es muss nur die Gefahr bestehen. Das würde heißen, dass ein Fotojournalist zum Beispiel sich dann schon überlegen muss, darf ich das veröffentlichen? Mache ich mich damit schon strafbar? Was ist, wenn in einem halben, in einem oder in zwei Jahren jemand dieses Auto angreift oder jemand diese Person auf der Straße angreift in seinem Heimatdorf, weil ich darüber geschrieben habe? Bin ich dann strafbar? Muss ich dann mit einem Ermittlungsverfahren rechnen? Das ist das Problem an diesem Gesetz. Und das wird dazu führen, dass Journalistinnen und Journalisten natürlich noch mal mehr davor zurückschrecken, über Rechte, rechte Strukturen, rechte Parteien und die Personen in ihnen zu berichten. Und dann kommt noch dazu, dass es zum Beispiel so etwas geben soll wie Tatbestände, das ist dann in der Begründung drin, man sagt, da ist auf jeden Fall dann eine Gefährdung gegeben, zum Beispiel, wenn der Verfasser des Artikels anonym ist, wenn eine Internetseite extremistisch sei, auf der die Daten veröffentlicht werden, oder die Veröffentlichung einer Gruppierung zuzurechnen ist, die dem extremistischen Spektrum zugedacht werden kann oder einer verfassungswidrigen Organisation. Und da ist natürlich die Gefahr, deswegen haben wir es auch ein Verfassungsschutzaufwertungsgesetz genannt. Das gibt Polizei und Verfassungsschutz die absolute Deutungshoheit darüber, nämlich indem sie jemanden als extremistisch brandmarken, das heißt im Verfassungsschutzbericht erwähnen, dann sagen sie, alles, was du veröffentlichst an personenbezogenen Daten, an Berichterstattung, das erfüllt den Straftatbestand. Das ist das total Gefährliche daran, nämlich damit macht man Meinungshoheit.
Ja, das klingt ja eigentlich schon, als würde es vor allem eigentlich um so Outing-Listen von Antifa-Gruppen gehen. Das ist ja eigentlich auch ein ziemlich krasser Eingriff dann in das Presserecht und auch in die Meinungsfreiheit. Dazu habt ihr ja auch was geschrieben. Wie ist es denn eigentlich möglich, dass jetzt, also diese Entscheidung, was darf noch veröffentlicht werden und was nicht, jetzt einfach Polizei und Verfassungsschutz zu übertragen?
Also wie das möglich ist, das muss man natürlich die Initiatoren und Initiatorinnen dieses Gesetzes mal fragen, ob sie denn tatsächlich daran glauben würden, dass dieses Gesetz einen größeren Schutz vor rechten Übergriffen bringt, oder ob sie einfach nur den Einflüsterungen von VS und BKA irgendwie zum Opfer gefallen sind. Deswegen, ich kann das nicht beurteilen. Wir können natürlich nur mutmaßen, aber wir sehen in letzter Zeit natürlich einen totalen Ruck hin zu einem autoritären Law-and-Order-Staat. Und das, was so ein Staat, der total autoritär agieren will, auch irgendwo machen muss, ist eine freie, eine kritische Presse und eine Öffentlichkeitslandschaft zu reglementieren. Und ich glaube, genau das will man tun. Das Verbot von In die Media Links unten war Schritt Nummer 1 und jetzt folgt Schritt Nummer 2, nämlich man reglementiert alles, was nicht, sage ich jetzt mal, ohne das negativ zu meinen, aber zu den großen etablierten Medien gehört. Alles, was nicht sich anbindet an den Presserat oder sonst irgendetwas, all das unterbindet man. All das, wo man nicht politischen Druck ausüben kann, all das, wo keine Zwänge, keine Abhängigkeiten bestehen, all das versucht man zu reglementieren. Und ich glaube, dass es gut wäre, dass, wenn Presse auf dieses Gesetz allergischer reagieren würde, als sie es bis jetzt tun. Weil mitnichten wird es so sein, dass dieses Gesetz vor kritischen Beiträgen im Kreuzer, in der Süddeutschen, im Spiegel oder sonst etwas Halt machen wird. Wir hatten die Ermittlungen wegen Veröffentlichungen von Bundestagsdokumenten gegen Netzpolitik.org, was ja schon ein sehr etabliertes Medium in dieser Sparte ist, die sie bedienen. Das heißt, genauso wie bei dem Verbot von Indie Media sollte Presse dort sehr, sehr gut draufschauen, weil sie werden auch irgendwann betroffen sein.
Jetzt hast du ja schon dargestellt, was alles drohen und kommen kann, wenn dieses Gesetz wirklich so beschlossen wird. Vielleicht nochmal eine Frage, die womöglich auch ein bisschen naiv von mir ist, aber das sind ja letztendlich dann schon Einschränkungen in Presse- und Meinungsfreiheit. Ist das Gesetz in dieser Form überhaupt verfassungskonform?
Ich halte es für total verfassungswidrig. Und ich glaube, dass man gut daran tun würde, wenn dieses Gesetz tatsächlich durchkommt, sich zusammenzuschließen und tatsächlich dagegen dann vorzugehen. Aber dazu müssten sich auch Leute, die potenziell davon betroffen sind, halt aufraffen.
Vielleicht noch eine abschließende Frage. Du hast jetzt ja schon auch so ein bisschen angedeutet, was man alles dagegen tun könnte. Gibt es sonst vielleicht von euch oder auch vom Republikanischen Anwaltsverein gerade irgendwelche Ideen oder Maßnahmen, die da organisiert oder gemacht werden?
Ich glaube, dass es eigentlich einer ähnlichen politischen Bewegung gegen dieses Gesetz bedarf wie gegen die Polizeigesetze, die ja auch deutlich autoritärer waren als die Vorgängergesetze, die ja abgeändert worden sind mit massiven Grundrechtseingriffen. Und wenn die Personen oder die Institutionen, die von diesem Gesetz eingeschränkt werden und betroffen sind, die können so laut sein, weil das sind genau die Leute, die Meinung machen können. Ich glaube, dass sogar die Bild-Zeitung gegen dieses Gesetz Sturm laufen müsste. Und nicht, weil ich die Bild-Zeitung mag, sondern weil die Bild-Zeitung, wenn man dieses Gesetz ernst nimmt, mit der Hälfte ihrer Aufmachung wahrscheinlich darunter fallen würde. Und von diesen Institutionen und diesen presseveröffentlichenden Gruppen, da braucht es ein gemeinsames, starkes Bündnis für diese Meinungsfreiheit. Da würde der RV, ich habe jetzt das nicht mit niemandem abgesprochen, aber ich bin da eigentlich frohen Muts, würde der RV natürlich wahrscheinlich das unterstützen, genauso wie er die Bewegung gegen die Polizeigesetze unterstützt hat. Aber es braucht viel mehr als linke Anwälte, die sich dagegen auflehnen, sondern es braucht eine breite, wirklich breite Kritik daran und einen öffentlichen Druck.
Vielleicht noch eine Frage, wie optimistisch bist du, dass das kommt, auch jetzt von den etablierten Medien?
Also die Hoffnung soll man ja nie aufgeben, deswegen, sonst hätten wir uns ja diese Stellungnahme und die Veröffentlichung unserer Stellungnahme sparen können. Aber ich habe mir da schon ein bisschen mehr erhofft, aber das kann ja auch noch kommen. Ich dachte eigentlich, die Frage geht dahingehend, wie optimistisch ich bin, dass dieses Gesetz so nicht erlassen wird.
Auf die kannst du auch antworten.
Bei einer Großkoalition aus SPD und CDU bin ich mir sehr sicher, dass dieses Gesetz durchkommen wird.